MDR Kultur. Glaubenssachen.
Zeitansage in stürmischen Zeiten. Der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt. Florian Breitmeier im Gespräch mit der Theologin Johanna Rahner.
Ein Christentreffen in Erfurt, in der ostdeutschen Diaspora und zudem im Angesicht multipler Krisen. Keine Frage, dieser Katholikentag hat es in sich. Es geht um den Zusammenhalt in der Gesellschaft, um die Zukunft der Demokratie, Europa und Nationalismus, die Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, den Terrorangriff der Hamas auf Israel und die Frage nach Halt und Zuversicht in verrückten Zeiten. Und als genügte all das nicht, beschäftigt viele Teilnehmende auch der Zustand der katholischen Kirche zwischen eingeforderten Reformen in Deutschland und kurialer Gelassenheit im Vatikan. Über diesen Katholikentag, seine großen Themen und über eine mögliche prophetische Kraft der Kirchen in Krisenzeiten habe ich vor dieser Sendung mit Johanna Rahner in Erfurt gesprochen. Die katholische Theologin ist Professorin für Dogmatik, Dogmengeschichte und ökumenische Theologie an der Universität Tübingen. Frau Rahner, das Motto dieses Katholikentags lautet: Zukunft hat der Mensch des Friedens. Die Sehnsucht nach Frieden ist ja immens, gerade wenn wir auf die weltpolitische Lage schauen. Aber vieles spricht ja derzeit gegen eine schnelle Beendigung der Kriege, zum Beispiel in der Ukraine und auch im Nahen Osten. Und das Ende von Kriegen bedeutet ja noch lange nicht Frieden im nachhaltigen Sinn. Was könnte denn engagierten Christen derzeit überhaupt Hoffnung geben auf Frieden?
Ich glaube, ich habe noch nie einen so stark politisch orientierten Katholikentag erlebt wie in Erfurt. Ich glaube, es ist für alle eine Herausforderung. Und gerade Kirchen, das Christentum selber ist durch seine Hoffnungsbotschaft nochmal herausgefordert, tatsächlich zu den multiplen Krisen Stellung zu nehmen. Und ich glaube, es geht nicht um spirituelle Vertröstung oder so etwas, sondern es geht um Engagement, es geht um Solidarität, also die ganzen Werte, die man eigentlich als christliche Werte bezeichnet. Und die sind gerade herausgefordert durch die Krisen. Und Friede ist ja die große Botschaft des Christentums. Friede auf Erden, die berühmte Weihnachtsbotschaft bei der Geburt Christi. Das heißt, daran müssen wir uns messen lassen. Jetzt, wie geht Frieden? Und ich glaube, da ist gerade die große Tradition des Glaubens, die große Tradition des Christentums, keine Wege weisen, weil es ist nicht einfach nur ein Ende von Konflikten, sondern sie müssen tatsächlich bewältigt werden. Also die berühmte Rede von gerechten Frieden. Das Gerecht sagt, wir können nicht einfach sagen, so jetzt ist Schluss mit Krieg, sondern wir müssen da tatsächlich gucken, dass es nachhaltig wird. Und ich glaube, das Christentum bringt in diese Diskussion auch Werte ein, die zum Maßstab werden können, was jetzt wirklich gerechter Friede ist. Und da haben wir eine starke Stimme, glaube ich, aus unserer Tradition, aus unserer Botschaft heraus. Und die ist wichtig, das merkt man, für Gesellschaft und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das war auch spürbar und ist auch spürbar in Erfurt.
Denn dieser Katholikentag findet ja in innenpolitisch aufwühlenden Zeiten statt. Die Europawahlen stehen vor der Tür. Im Herbst werden in Thüringen, Sachsen und Brandenburg neue Landtage gewählt. Die Frage des gesellschaftlichen Zusammenhalts hat ja auch viele Podien und Diskussionsrunden hier in Erfurt beschäftigt. Auch angesichts erstarkender Nationalismen in Europa, aber auch in Deutschland. Und die beiden großen christlichen Kirchen hierzulande haben ja dem Rechtspopulismus und auch dem völkischen Nationalismus eine klare Absage erteilt. Reicht das Ihrer Meinung nach oder bräuchte es noch eine viel aktivere Auseinandersetzung mit extremistischen Tendenzen in der Gesellschaft?
Ich denke, dieser erste Schritt war notwendig, weil die Grenzziehung jetzt erstmal angesagt ist, weil man wirklich eindeutig festhalten muss, wer eine solche Partei wählt, wählt eine extreme Partei und die mit ihrem Menschenbild schlicht und ergreifend mit dem Christentum nicht vereinbar ist. Also Grenze ziehen und mal klare Kante zeigen, das war, glaube ich, notwendig und ich bin ganz dankbar um das entsprechende Wort unserer Bischöfe. Das hat aber dann zur Folge, dass die kritische Auseinandersetzung, die aktive kritische Auseinandersetzung der nächste Schritt ist und dazu gehört auch politische Aufklärung.
Jetzt gibt es ja von Seiten der Politik auch gegenüber den Kirchen eine klare Erwartungshaltung. Sie sollten sich wieder stärker in die Fragen des gesellschaftlichen Zusammenhalts einbringen, also als Stützen des demokratischen und freiheitlichen Gemeinwesens, wie das der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei der Eröffnung des Katholikentags auf dem Domplatz sagte. Und es gibt ja seit längerem eine Position, die den Kirchen mehr oder weniger vorwirft, zu sehr mit sich selbst beschäftigt zu sein, um innerkirchliche Fragen zu kreisen. Ich frage mich, steckt in einem solchen Denken aber nicht vielleicht auch die Gefahr, dass dringend notwendige Reformen in der Kirche, Debatten, auch theologische Klärungen, vielleicht wieder zurückgefahren werden, weil man ja den Erwartungen der Politik gerecht werden möchte und endlich wieder mehr für die Gesellschaft zu tun?
Ich kenne das Argument. Ich halte es auch für einen Moment, wo man immer ausweicht. Das ist eine komplexe Situation. Ich mag es ein bisschen differenzierter angehen. Wenn Sie so eine politisch engagierte, solidarische etc. Kirche wollen mit entsprechend engagierten Menschen, dann müssen Sie tatsächlich dafür sorgen, dass die Menschen sich nicht schämen, Mitglied dieser Kirche zu sein und für die Kirche tatsächlich ihr Gesicht zu zeigen. Und da sind wir dann auf dem Feld der Glaubwürdigkeit, insbesondere der katholischen Kirche nach dem Missbrauchsskandal, aber es gilt auch für die evangelische Kirche, dass die Menschen sich nicht schämen, tatsächlich für diese Kirche einzustehen. Und dazu brauchen sie die Reformen in der Kirche. Also die Reformen werden nicht irgendwelche, die fremd sind, jetzt in die Kirchen in Massen hereinzubringen. Aber wir brauchen Menschen, die sich mit unserer Kirche identifizieren, sich nicht schämen, sondern sagen, okay, unsere Kirche hat sich so reformiert, verändert, dass sie tatsächlich einer modernen Weise des Christseins Gesicht gibt und dafür stehe ich ein und dann kann ich gesellschaftlich handeln. Also es ist sozusagen ein sehr komplexer, über zwei Banden spielender Vorgang.
Frau Hanna, dann schauen wir doch mal auf diesen Reformprozess in Deutschland. Die Empfehlungen und Beschlüsse des synodalen Weges für den im Oktober stattfindenden zweiten Teil der Weltbischofssynode in Rom, die liegen jetzt auf dem Tisch. Der Vatikan hat viele progressive Anliegen allerdings frühzeitig ausgebremst, gestoppt oder in päpstliche Beratungsgremien jenseits der Weltbischofssynode delegiert. Und die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, des höchsten Laiengremiums, Irmenstetter Karp, die sagte hier in Erfurt, es ist jetzt genug geredet worden, es muss gehandelt werden. Aber der Papst handelt ja nicht. Wann reißt den Katholikinnen und Katholiken da vielleicht der Geduldsfaden?
Ich mag die Frage ein bisschen mit einer anderen Perspektive beantworten. Ich habe mir in den letzten Wochen tatsächlich auch die Stellungnahme anderer Kirchen oder Teile der Weltkirche angeguckt. Mit der Frage von demokratischen Grundstrukturen in der Kirche ist das ganze Feld von Demokratisierung von Gesellschaften tatsächlich angesprochen, gerade in den Kirchen des Südens. Ich kriege Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen aus Afrika, die sagen, wenn Kirche demokratischer wird, hat das einen massiven Einfluss auf unsere Gesellschaft. Könnte einen Schub tatsächlich der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung geben. Und ähnlich die Frauenfrage. Ich denke, Frauenrechte sind Menschenrechte. Und da hätte also Kirche weltweit tatsächlich einen massiven Einfluss auf Entwicklung von Gesellschaften, wenn sie endlich ein Statement gibt. Bei uns haben Frauen gleiche Rechte, gleiche Würde und auch gleiche Teilhabe an Macht. Und das bedeutet natürlich auch dann von diesen autokratischen Strukturen, dass alte Männer, bei uns alte weise Männer, dann alles Mögliche entscheiden in Kirche, inklusive Macht- und Geldverwaltung, dass wir von dieser Struktur wegkommen. Und ich muss sagen, sie haben keinerlei theologischen Gründen, geschweige denn, dass sie sozusagen ein biblisches Fundament für eine solche Struktur von Kirche hätten.
Wenn wir nochmal auf die Architektur dieses Reformprozesses, auch des synodalen Weges schauen und das einmal so in Beziehung setzen, auch zu der Tradition der Geschichte der Katholikentage. Die haben ja oft viel mit dem Selbstbewusstsein auch des Laienkatholizismus zu tun, auch in einer gewissen Positionierung zur mächtigen Amtskirche. Wie finden Sie derzeit das Verhältnis zwischen den Laien und auch der Deutschen Bischofskonferenz auf diesem Reformprozess des synodalen Weges? Da ist man sich ja oft in der Zielrichtung, auch mit der Mehrheit der Bischöfe hierzulande ja sehr einig. Ist das zu eng? Ist das zu kuschelig? Ist das zu wenig konfrontativ, um auch nochmal Funken schlagen zu können in eine ganz andere Richtung? Wie empfinden Sie das?
Ich muss Ihnen gestehen, dass mich ein gewisses Unwohlsein immer begleitet, schon in den letzten Jahren, weil tatsächlich das starke Profil des deutschen Laienkatholizismus rauskommend von seiner Geschichte immer eine gewisse Distanz zum Episkopat und damit zur Bischofskonferenz war. Im 19. Jahrhundert sozusagen auch politisch eine Alternative, sich in Gesellschaft ganz anders einzubringen, während Rom und ein Teil der deutschen Bischöfe damals noch bürgerliche Rechte abgelehnt haben, wie Religions-, Gewissensfreiheit, Demokratie etc. Also man kann sich nur fremdschämen für die die kirchlichen Stellungnahmen des 19. Jahrhunderts. Und da entsteht ein Laienkatholizismus in Deutschland, der sagt, nein, wir mischen uns politisch ein. Wir sind Kirche in der Welt von heute, würde man dann mit dem Jargon des 20. Jahrhunderts sagen. Also diese sehr enge Zusammenarbeit, die war notwendig oder ist notwendig tatsächlich, um die systemischen Faktoren des Missbrauchsskandals zu bearbeiten. Gleichzeitig lege ich Wert auf folgende Feststellung. Wer gemeinsame Verantwortung dafür plädiert, dazu gehört als Schritt davor erstmal Machtteilung. Und zur Macht gehört auch das Geld, also entsprechend beteiligungsgerechte Geldverwaltung in der katholischen Kirche. Es gibt ja Bischöfe, die meinen immer noch, wenn zum Beispiel ein synodaler Ausschuss finanziell unterstützt werden soll, das ist das gemeinsame Gremium auf Zukunft hin für einen synodalen Rat, geben Sie Ihr Geld nicht dafür. Mein Gott, ist das das Geld der Bischöfe? Nein, das ist es nicht, das ist unser Geld. Und wenn wir keine Strukturen einführen, die tatsächlich diese, also die Macht über Geld, weil Geld regiert die Welt, auch in der katholischen Kirche, und wirklich machtteilend dann eine Struktur einführen, dann sind wir auch nie gemeinsam verantwortlich. Also gemeinsame Verantwortung ja, aber erst die anderen beiden Schritte. Und da ist mir der Kurs im Augenblick ein bisschen zu wohlfühlig und kuschelig. Da muss mehr Kante her.
Frau Rana, schauen wir mal auf diesen Katholikentag in einem ja sehr säkularen Umfeld. Wie kann denn Kirche da überhaupt attraktiv erscheinen, eine ernsthafte Option für das eigene Leben werden, für Menschen, die vielleicht auf der Suche sind nach Gott oder ihn bisher noch gar nicht kennen? Denn das ist ja auch ein wichtiger Punkt für die Kirchen, um nicht weiter an Boden zu verlieren und vielleicht auch mal Neues zu gewinnen.
Wiederum eine sehr komplexe Frage und eine komplexe Situation. Ich glaube, was man sozusagen aus den verschiedenen religionssoziologischen Studien auch heraushören kann, ist eine gewisse Sprachlosigkeit gegenüber überhaupt der Sinn- oder Gottesfrage, je nachdem, wie Sie sie sozusagen angehen wollen. Dass ein Gefühl da ist, aber das nicht mehr zur Sprache gebracht werden kann, weil diese Sprache verloren gegangen ist, weil die Ansprechbarkeit oder die Resonanz theologischer oder religiöser Sprache nicht mehr da ist. Da ist die Frage tatsächlich sozusagen, lernen wir eine bestimmte Sprache über Sinn, über die Option Gott so zu sprechen, dass sie anschlussfähig ist an Leute, die Gottessuche eigentlich sozusagen schon vergessen haben. Und das sollten wir nicht so tun. Und ich glaube, da ist ein Grundfehler jetzt über lange Phasen der Glaubensverkündigung und auch unserer liturgischen Sprache hinweg, dass wir immer sehr affirmativ, also sehr selbstgewiss von Gott gesprochen haben. Den gibt's, der ist so und so und wir wissen genau Bescheid. Und Tomáš Halík, der tschechische Schriftsteller und katholische Priester, sagt, nee, das ist nicht so, sondern Glaube bedeutet Suche. Und auch in säkularen Sehnsüchten ist Gott schon längst anwesend, bevor er benannt ist. Das heißt, diese selbstgewisse Sprache von Gott, die sollten wir uns schleunigst abgewöhnen. Wir sollten uns eher auf eine suchende, ahnende, auch Sehnsucht spürende Sprache einlassen.
Jetzt weiß natürlich die Dogmatikerin, die Sie ja auch sind, auch um Glaubenswahrheiten, um Werte, die auch ein Fundament darstellen. Und das kann ja dann nicht bedeuten, einer, ich sage mal, spirituellen Beliebigkeit einheimzufallen, wenn man denn interessant wirken will auf Menschen, die bisher mit der Kirche noch gar nichts am Hut haben. Wie kann da vielleicht auch ein Brückenschlag gelingen? Denn alles ist möglich, alles ist offen, spirituell, jeder macht sich vielleicht eine Kirche, den Glauben selbst. Das wäre ja am Ende nicht Kirche.
Das Charmante am Christentum ist ja dieser zentrale Satz des Christseins, dass Gott Mensch geworden ist und deswegen nichts Menschliches der Gottesfrage fremd ist. Und mein großer Namensvetter Karl Rahner hat das in einem sehr anschaulichen Bild, finde ich, mal übersetzt. Man war gewohnt über die ganze Theologiegeschichte hinweg immer, je größer Gott ist, umso kleiner muss der Mensch sein. Und je größer ich den Menschen mache, desto kleiner wird die Gottesfrage. Und er sagt, das stimmt nicht, sondern Gott und Mensch, die Frage nach der Würde des Menschen, die Frage nach Gott, wachsen in kommunizierenden Röhren. Also sie wachsen miteinander. Je größer ich von Gott denke, umso größer muss ich vom Menschen denken. Und je geringer ich vom Menschen denke, umso geringer denke ich eigentlich von Gott. Das heißt, sozusagen über die Würde des Menschen zu sprechen, seine Dimensionen, und zwar seine vielfältigen Dimensionen, ist ein Ort der Gottessprache und der Gottesfrage. Und da sind wir ganz jenseits irgendwelcher dogmatischer Festlegungen. Und ich glaube, einen innersten Kern des Christentums oder noch inneren Kern als dieser Satz, Gott ist Mensch geworden, den finden Sie gar nicht. Und daran wäre eigentlich sozusagen die Gottesrede oder die Versuche, die Gottesrede heute zu übersetzen, all die Versuche zu messen.
Das wäre ja auch ein ökumenischer Brückenschlag, der möglich wäre. Das hat ja auch diesen Katholikentag in Erfurt geprägt, der ja ohne das Engagement vieler evangelischer Christinnen und Christen so gar nicht möglich gewesen wäre. Wie schauen Sie auf die Ökumene derzeit in Deutschland? Ist das ein friedliches Nebeneinander bei gemeinsamen Aktionen, die man sich bewusst auswählt, oder geht man den großen Fragen so aus dem Weg theologischer Natur? Wie schauen Sie da drauf?
Also Erfurt hat tatsächlich die Erfahrung gestärkt, dass man nur gemeinsam nach außen wirken kann. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, wie die Zusammenarbeit vor Ort einfach problemlos funktioniert hat. Man brauchte nicht immer sozusagen eine extra Abteilung Ökumene, sondern der ganze Katholikentag war eigentlich ökumenisch aufgezogen. Jede einzelne Abteilung wäre ohne die evangelischen Geschwister, glaube ich, nicht so wirksam gewesen. Wir haben ja in Deutschland ein neues Dokument seit Frühjahr, wo gerade diese Dynamik sozusagen des Zusammenarbeitens und Dinge zusammenzumachen als wirklich signifikante Zwischenzustände. Also nicht, wir haben jetzt sozusagen, sind noch getrennt und irgendwann kommt die große Einheit, sondern der Weg zur Einigung, also ein dynamisches Verständnis von Einheit dann voraussetzt. Und genau diese einzelnen Schritten des Zusammenarbeits, des gemeinsamen Veranstaltungen, die gemeinsamen Schritte gehen, auch politisch gemeinsam zu agieren, das sind schon sozusagen signifikante Zeichen von Einheit. Wenn man Einheit nicht sozusagen als statischen Begriff, sondern als dynamischen Begriff von etwas, das wachsen kann, das wachsen muss, das Schritte geht, aber das nicht von sozusagen wie ein Schalter von 0 auf 100 dann umgelegt werden kann. Und ich glaube, das ist eine zutreffende Beschreibung tatsächlich der Ökumene in Deutschland. Wir hatten schon andere Phasen, wo das nicht gut funktioniert hat. Wir sind, glaube ich, jetzt gerade im Augenblick wieder dabei, sozusagen diese Dynamik neu zu entdecken, auch aus gesellschaftlichen Notwendigkeiten heraus, das zugegebenermaßen.
Sehen Sie da tatsächlich in diesen Themenfeldern, ich sage mal Ethik, Moral, auch eine wirkliche theologische Debatte, oder sagt man eher, Kirchenspaltung provoziert eigentlich keinen mehr? Es gibt Projekte, wo wir gut gemeinsam zusammenarbeiten, aber dieses Hineingehen in die theologische Kernbohrung, um zur Lösung zu kommen, das spielt erstmal derzeit nicht so eine große Rolle.
Also was sicher zu beobachten ist auf dem ökumenischen Feld, dass die traditionellen, jetzt eher dogmatischen Fragestellungen eigentlich sekundär geworden sind. Viel wichtiger sind die politischen, gesellschaftspolitischen und ethischen Fragestellungen. Und da kommen wir vielleicht aufgrund unserer unterschiedlichen Traditionen von unterschiedlichen Seiten her. Aber was ich bei der ganzen Diskussion nicht mag, ist, dass es immer so aussieht, als ob sozusagen ein sehr breites Diskussionsfeld auf der evangelischen Seite da wäre und auf der anderen Seite, auf der katholischen, ein dogmatisch festgelegte ethische Positionierung. Katholikinnen und Katholiken denken genauso plural über ethische Fragestellungen wie evangelische Mitgeschwister. Das heißt, die Pluralität im Katholischen muss ich erstmal ernst nehmen. Sie muss sich auch nach außen wirksam machen. Also nicht alles, was sozusagen in einem päpstlichen oder einem bischöflichen Wort zusammengefasst ist, ist jetzt wirklich katholische Positionierung. Das sagt auch ein Blick in die katholische Theologie, also die wissenschaftliche Begleitung des Glaubens. Wir sind viel pluraler. Und damit sind wir eigentlich viel anschlussfähiger an die entsprechenden Diskurse auch innerhalb der evangelischen Kirche.
Frau Rahner, wir biegen jetzt so langsam auf die Zielgerade dieses Gesprächs in Erfurt ein. Wir haben über Krisen gesprochen, stürmische Zeiten, Konflikte, Kontroversen, aber auch neue Gemeinsamkeiten. Deshalb einmal groß im Bogen gefragt, welche prophetische Kraft für die Kirche in Deutschland könnte gerade von diesem Christentreffen ausgehen?
Wir kommen als Christinnen und Christen in einer ökumenischen Gemeinschaft sozusagen nicht darum herum, eine bestimmte Position auch im gesellschaftlichen Diskurs zu vertreten. Und wir vertreten das mit guten Gründen. Also wir haben Inhalte, die tatsächlich anschlussfähig sind an die gesellschaftlichen Diskurse. Deswegen wirklich diese Entscheidung, jetzt das Thema Frieden sozusagen als politisches Statement, aber auch aus dem Glauben heraus hier zum Hauptthema zu machen, das zeigt die Relevanz, das zeigt aber auch die Notwendigkeit tatsächlich eines christlichen Zeugnisses in einer pluralen, auch säkularen Gesellschaft. Und dass das nur zusammengeht mit den christlichen Geschwistern, aber auch, das ist ja auch ein großes Feld innerhalb des Katholikentags in Erfurt gewesen, mit der großen Ökumene, mit den anderen Religionen, aber auch mit der säkularen, sich selber als nicht glaubend, konfessionslos oder gar atheistisch bezeichnenden Bevölkerung, damit sozusagen einen gemeinsamen Weg zu finden, das war ein großer Schritt, glaube ich, in Erfurt, und dafür steht auch dieser Katholikentag in Erfurt.
Zeitansage in stürmischen Zeiten. Der 103. Deutsche Katholikentag in Erfurt. Sie hörten Florian Breitmeier im Gespräch mit der Theologin Johanna Rahner. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in der ARD-Audiothek. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen die unverdrossene Bienenschar. Geistig-geistliche Gedanken zu den fleißigen Insekten.
NDR Kultur.